discloses, and the people hear us singing bread and roses, bread and roses. And we come marching, marching, we battle to the end, for they are in this struggle, and together we can win. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Hearts can starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we come marching, marching, 100 million dead go crying through our singing their ancient cry for bread. Small heart and love and beauty their grudging spirits do. Yes, it's bread we fight for, but we find more roses too. As we come marching, marching, we're standing proud and tall. The rising of the women is the rising of all. No more the trudge and the lighter tin that toil where one reposes, but a sharing of life's glory, bread and roses, bread and roses, and bread and roses.
Hallo und willkommen zum Anarchistischen Radio. Wir haben mit einem Lied namens Bread and Roses heute angefangen. Es ist ein Lied von einem Streik von Fabrikarbeiterinnen in Amerika am Anfang des 20. Jahrhunderts, der sehr bekannt worden ist, auch wegen dem Inhalt, weil irgendwie sagt, dass wir kämpfen nicht nur um das Überleben, sondern auch um das Leben. Ja, also in diesem von Bread and Roses. Und die, der Grund, warum wir mit diesem Lied heute angefangen haben, ist, dass wir heute einen Audiobeitrag über kämpfende Frauen spielen werden. Und das passt irgendwie zum Thema dazu.
Also wir haben heute wieder eine zweigeteilte Sendung, sozusagen mit Rebellionen gestern und heute. Zuerst eben, wie gesagt, einen Audiobeitrag, und zwar geht es da um Ereignisse, die sich 1920 und 1921 in der Steiermark abgespielt haben. Die sind uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden. Ergeben hat sich das so, also es hat jemand eine Diplomarbeit geschrieben über Bahnhofsbesetzungen in der Steiermark, was auch eine ganz spannende Sache ist, und zwar war das 1921, als der Kaiser Karl, der damals in der Schweiz gelebt hat, und die Situation in Ungarn etwas falsch eingeschätzt hat und gemeint hat, wenn er da hingeht, dann werden sie alle ganz begeistert ihren König wieder begrüßen. Dem war aber nicht so. Er ist dann dort so ein bisschen operettenhaft mit ein paar bunt gewandeten Offizieren aufgetaucht, ist dann wieder in den Zug gesetzt worden und zurückgeschickt worden in die Schweiz.
Ist das der heilige Karl?
Selig,
ja, okay, selig. Nur zwei Putschversuche. Mit drei Putschversuchen wird man heilig.
Wahrscheinlich, ja. Genau, ja, genau, der ist das. Und er kam aber nicht ganz ungehindert bis in die Schweiz, denn in Bruck an der Mur war der Bahnhof besetzt, weil also die Leute aus Bruck der Meinung sind, das reicht irgendwie sozusagen, was der da aufführt, und den holen wir jetzt aus dem Zug, und dann, weil er hat ja nie wirklich eine Verzichtserklärung, er hat ja nie wirklich abgedankt, er hat nur eine Erklärung unterschrieben, dass er auf die Beteiligung an den Regierungsgeschäften verzichtet, und die hat er dann auch in der Schweiz noch widerrufen. Also jedenfalls wollten sie diesem Ganzen ein Ende machen, auf welche Art auch immer, haben also einige Stunden den Bahnhof besetzt. Dann sind die ordnungsliebenden Sozialdemokraten auf den Plan getreten und haben die Leute aus dem Bahnhof vertrieben, und der Zug ist also weitergefahren in die Schweiz. Diese Geschichte habe ich jetzt eigentlich nur erzählt, weil das der Anlass war sozusagen für die Beschäftigung mit der Zeit in der Steiermark und was es da denn da sonst noch gibt. Und da haben sich dann zwei Ereignisse wurden also zwei Ereignisse gefunden, und um die geht es jetzt also in dem Beitrag, sozusagen die blutigen Kirschen und der Fenstersturz von St. Lorenzen.
Sugar up.
Sie hören zwei Geschichten aus der Geschichte.
always one foot on the ground. And by protecting my heart truly.
Der St. Lorenzener Fenstersturz und die blutroten Kirschen von Graz.
In my mind, all of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart.
Schon die Zeit vor dem großen Banken- und Börsencrash von 1929 war eine recht unangenehme. Die Löhne waren niedrig, die Mieten teuer, die Zahl der Arbeitslosen hoch und die Lebensmittelpreise ebenso. In Graz war ein Kilo Kirschen Anfang Juni 1920 nur mehr um 14 oder 16 Kronen zu haben. 6 wären normal gewesen. Dies regte etliche Frauen dermaßen auf, dass sie sich lautstark und heftig darüber beschwerten. Allzu Recht, wie die Neue Zeitung schrieb, denn wir haben heuer ein reich gesegnetes Kirschenjahr. Draußen biegen sich die Äste unter der Last der süßen Früchte und auf den Märkten diese hohen Preise. Und darum muss die Hausfrau, die Mutter, mit einem Seufzer oder mit einem Fluche an den reichen Schätzen auf den Marktständen vorüberziehen. Die ganzen langen Kriegsjahre her haben unsere Kinder gedarbt, gehungert, entbehrt. Und jetzt, wo wir ihnen eine kleine Freude bereiten könnten, sind es die Preistreiber, die uns diese reich bescherte Gabe vorenthalten. Die großen Händler sind die Peiniger der armen Volksschichten. So denkt sich die Mutter. Aber sie denkt es nicht nur. Sie macht ihren erbitterten Herzen Luft und schreit es hinaus. Und mit ihr viele Hunderte und Tausende ihrer Leidensgenossinnen. So war es hier in Graz. Und so begann das ganze Drama, das Drama der blutigen Kirschen. Am 7. Juni 1920, einem Montag übrigens, hatten die Frauen von Graz genug von den teuren Kirschen. Als sie in der Früh zum Einkaufen auf die Märkte gingen, beschimpften sie die Obsthändler. Ihre Schmähungen wurden immer heftiger und sie selbst immer erregter. Besonders am Markt am Jakominiplatz, wo sich über 1000 empörte Frauen aufhielten, lästerten sie sehr über die hohen Preise. Sie bedrängten etliche Verkäufer und fingen an, deren Stände zu demolieren. Bald schritt die Gendarmerie ein. 9 Frauen wurden festgenommen. Es kam zu einem Handgemenge. Hunderte von Frauen griffen die Beamten an und 7 von ihnen wurden verletzt. Kurz darauf räumte die Gendarmerie mit blanker Waffe den Markt. Die Frauen liefen davon und sammelten sich rasch wieder am nahegelegenen Bismarckplatz. Vom Bismarckplatz aus machten sich die Frauen von Graz an diesem 7. Juni 1920 auf den Weg durch die Stadt. Laut lärmend und dröhnend und protestierend ging die Hohenpreise, deutlich vernehmbar und immer mehr werdend. Als sie wieder am Giacomini-Platz vorbeikamen, waren sie ihrer bereits 2000 und dort schlossen sich ihnen noch ein paar hundert Männer an. Den ganzen Vormittag über zogen sie durch die Straßen und Gassen und am Nachmittag waren die Proteste gegen die hohen Kirschpreise noch immer nicht zu Ende. Mittlerweile hatten sie sich auf den Hauptplatz verlagert. Am späteren Nachmittag ordnete der Landeshauptmann der Steiermark, der christlich-soziale Anton Rintelen, die Räumung und Absperrung des Zentrums an. Gegen 17 Uhr marschierten die Polizei, die Gendarmerie und die Volkswehr auf. Ein paar Demonstrierende wurden verhaftet und an verschiedenen Stellen wurden Maschinengewehre aufgestellt. Die Proteste verlagerten sich in Richtung Bahnhof. In der Annenstraße drangen etliche Leute in das Annenhof-Bioskoptheater, ein Kino, ein. Und als die Polizei sie wieder hinausschmeißen wollte, zertrümmerten sie Teile des großen Saals und des Buffets. Die Polizei ging wieder mit blanker Waffe vor. Etliche Personen wurden verletzt, etliche verhaftet. In der Mariengasse wollte eine andere Gruppe unterdessen ein Haus der Sozialdemokratischen Partei stürmen. Mit Hilfe einer Spritze, vermutlich eine Art Wasserwerfer, und durch das Einwirken der Parteigenossen wurden die Leute aber daran gehindert. Am Abend hielten sich die meisten Demonstrierenden, immer noch weit über 2000, auf dem Murplatz, dem heutigen Südtiroler Platz und der dahinterliegenden Brücke auf. Sie drängten ins Zentrum und bewarfen die Polizei und das Militär mit Steinen. Gegen 19.45 Uhr traf schließlich Rittmeister Lichem, der Kommandant der Gendarmerie, übrigens ein bekennender Monarchist, eine fatale Entscheidung. Er gab den Schießbefehl. Hierauf wurde in die Menge gefeuert. 28 Demonstrierende wurden schwer verletzt, 6 waren auf der Stelle tot, 4 starben im Lauf der nächsten Stunden und 5 am nächsten Tag. Insgesamt mussten also 15 Menschen ihr Leben lassen, darunter 2 kleine Mädchen.
This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Bum, 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 bum.
Während des Gemetzels am Grazer Murufer flüchteten die Demonstrierenden. Ein paar hundert versammelten sich nachher wieder auf dem Murplatz. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen. Und die Landesregierung hatte eine noch strengere Absperrung der inneren Stadt angeordnet. Sämtliche Brücken über die Mur wurden gesperrt und von der Polizei und dem Militär besetzt. Kein Mensch durfte sie überqueren. Der Verkehr in Graz kam vollständig zum Erliegen. Um Mitternacht beendete die Polizei ihren Einsatz. Nur mehr Militär kontrollierte die Stadt. Die Demonstrierenden, es wurden immer weniger, hielten sich noch bis etwa 3 Uhr früh in der Gegend um den Murplatz auf. Nachher zerstreuten sie sich. Am nächsten Tag herrschte in Graz gespenstische Ruhe. Die Marktplätze blieben fast vollkommen leer. Nur vereinzelt war etwas Obst und Gemüse vorhanden, das im Übrigen zu äußerst billigen Preisen verkauft wurde. Und die Zeitungen schrieben, in Graz ist Blut geflossen, Blut von zumeist Frauen. Und das kam alles so ungemein schnell. Mai 1921, einem Sonntag übrigens, und ein knappes Jahr nach dem Gemetzel in Graz, machte sich Landeshauptmann Rintelen auf den Weg nach St. Lorenzen im Mürztal. In seiner Begleitung Franz Prieschink, ein katholischer Dächernd und Landtagsabgeordneter und später der Nachfolger Rintelens als Landeshauptmann. Die beiden beabsichtigten, an einer öffentlichen Veranstaltung des christlich-sozialen Pfarrbauernrates in St. Lorenzen eine Rede zu halten über die gegenwärtige politische Situation und insbesondere über die Währungs- und Kreditfragen. Der Beginn der Veranstaltung wurde für 10 Uhr angesetzt und aus der ganzen Umgebung kamen Leute, aus Aumühl, Kindberg oder Hafendorf, aus Karpfenberg, sogar aus Bruck. Die meisten von ihnen Arbeiterinnen und Arbeiter, viele Bergarbeiter. Der Landeshauptmann hatte noch nicht einmal mit seiner Rede begonnen, da wurde er schon aufs Derbste beschimpft. Massenmörder, Gauner, Landesräuber, Hauptmann. Und es dauerte nicht lange, da rief die Menge, er schlagt ihn, schmeißt ihn raus. Rintelen wurde nämlich für das Gemetzel am Grazer Murufer verantwortlich gemacht. Immerhin hatte er damals angeordnet, dass die Stadt zu räumen sei, sodass die Situation nachher eskaliert war. Außerdem hat er sich persönlich dafür eingesetzt, dass jener Kommandant, der damals den Schießbefehl gegeben hatte, nicht bestraft wurde. Eingedenk der 15 Toten des Grazer Kirchenrummels kam es also im St. Lorenzener Versammlungssaal zu einem heftigen Tumult. Plötzlich sprangen ein paar Leute auf den Tisch, an dem Rintelen und der Dächern saßen, und prügelten mit Stöcken auf die beiden ein. Wenig später packten sie den Landeshauptmann, zerrten ihn zu einem geöffneten Fenster des im ersten Stock gelegenen Saales und warfen ihn hinaus, an die 3 Meter in die Tiefe. Unmittelbar unter dem Fenster hielten sich ebenfalls ein paar Leute auf. Nun gingen sie auf den Landeshauptmann los, wieder mit Stöcken, außerdem mit Steinen. Die wenigen christlich-sozialen, die dem Landeshauptmann helfen wollten, wurden abgedrängt. Rintelen wurde umzingelt und verprügelt, ebenso wie der Dächernd, der inzwischen auch aus dem Fenster geworfen worden war. Rintelen versuchte zu flüchten, konnte sich losreißen und zog dann unvermittelt eine Waffe aus seiner Jacke hervor. Er erklärte, er würde schießen, wenn sich ihm noch jemand näherte. Die Verfolger blieben für einen kurzen Moment zurück, ließen aber gleich darauf einen Steinregen auf Rintelen niedergehen. Derselbe, der Dächernd und zwei weitere Christlich-Soziale liefen dann davon in Richtung Schloss Nechelheim. Und die Leute verfolgten sie, bewarfen sie wieder und wieder mit Steinen und trafen den Landeshauptmann mehrmals von hinten auf den Kopf. Schloss Nechelheim umgibt, befindet sich ein kleiner Teich. Dorthin flüchteten die vier Christlich-Sozialen und dort wollte der mittlerweile schon recht schwer verletzte Rintelen aus einem Becher einen Schluck Wasser trinken. Auf einmal tauchten die Verfolger auf. Sie stießen Rintelen den Becher zum Mund und versuchten, ihn in den Teich zu werfen. Sie traten nach ihm, verhauten ihn mit schweren Holzprügeln und erst, als er vollkommen reglos am Boden lag, sahen sie von weiteren Angriffen ab und gingen weg. An der Brust, am Rücken und am linken Auge schwer verletzt, wurde sofort nach Graz gebracht. Er wurde rasch gesund und blieb freilich der Landeshauptmann. Später wurde er Unterrichtsminister und 1933 wurde er zum Gesandten in Rom ernannt. Er konspirierte mit den Nationalsozialisten und als diese im Juli 1934 einen Putschversuch in Österreich unternahmen und dabei den Bundeskanzler ermordeten, präsentierten sie via Rundfunk einen neuen Bundeskanzler, eben Rintelen. Der Putsch wurde rasch vereitelt, Rintelen wurde verhaftet und zu einer lebenslangen Kerkerstrafe verurteilt. Nach der vom Deutschen Reich erzwungenen Generalamnestie vom Februar 1938 kam er wieder frei, spielte aber nachher keine wesentliche politische Rolle mehr und starb 1946 in Graz. Noch in der Nacht nach dem Fenstersturz, im Mai 21 machten sich zwei Dutzend Gendarmen auf den Weg nach Hafendorf, 5 Kilometer westlich von St. Lorenzen. Sie verhafteten 4 Leute und brachten sie auf den Gendarmerieposten im nahegelegenen St. Marein. Wieder eine Nacht später wurden die 4 zum Bahnhof gebracht. Sie sollten mit dem 3-Uhr-Zug nach Graz gefahren und ins Landesgericht überstellt werden, damit sie dort wegen der Angriffe auf den Landeshauptmann angeklagt und, wenn möglich, bestraft werden. Das Vorhaben sprach sich schnell herum. Als es kurz nach 0 Uhr in Karpfenberg bekannt wurde, stellten sämtliche Nachtarbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeiten ein. Wenig später besetzten sie den Bahnhof. Sie wollten das Durchkommen des 3-Uhr-Zugs verhindern und die 4 Gefangenen befreien. Nach und nach kamen immer mehr Leute aus Karpfenberg dazu, bis es schließlich weit über 500 waren. Ein paar von ihnen marschierten dann entlang der Gleise in Richtung St. Marein, um den Zug gleich auf der Strecke anzuhalten. Und die Arbeiterwehr des unteren Mürztals, immerhin 1500 Personen, sperrte sämtliche Durchzugsstraßen und Gebirgspässe der Umgebung, denn die Verhafteten sollten auch nicht mit dem Auto weggebracht werden können.
Alors, je te murmure l'aveu de tous ces jours sans feu. Si je tourne le dos à ce qu'on dira, je préfère la terre devant le soleil.
Die kleine Gendarmerie Eskorte, die die vier in den Zug setzen hätte sollen, konnte nichts anderes mehr tun, als wieder umzudrehen und die Gefangenen zurück ins Gendarmeriegebäude zu bringen. Es war vollkommen aussichtslos, sie nach Graz zu überstellen. Als die zur Befreiung Entschlossenen davon erfuhren, brachen sie allesamt nach St. Marein auf. Aus allen Richtungen kamen sie, voller Zuversicht, die vier zu holen, und bei klarem Bewusstsein hierfür nicht unbedingt zartfühlend vorgehen zu können. Die Gendarmerie befürchtete einen gewaltigen Überfall. Und um diesen zu verhindern, blieb ihr nichts anderes mehr übrig, als die vier Gefangenen schnell wieder freizulassen.
Je prends l'air, je suis entière. J'ai traversé deux, trois tonnerres. Et je décongèle mes rêves. Et je sais ce que c'est de se taire. Et là, je sors devant. L'ombre, elle est derrière. Et moi, je prends l'air, je décongèle mes rêves.
Zwei Geschichten aus der Geschichte. Der St. Lorenzener Fenstersturz und die blutroten Kirschen von Graz. Quellen: Berichte des Gendarmeriekommandos Bruck vom Mai 21, Berichte über Versammlungen, politische Vorgänge etc., Schober Archiv sowie Neue Zeitung, Pesterleut und Neues 8 Uhr Blatt. Musik: Regina Spektor und Lola Lafon.
Crae.
Se perché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se perché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Addio, addio, la.
E noi altri lavoratori.
E noi
Das war ein Lied der Mondine, das heißt die Reispflückerinnen der Po-Ebene in Italien. Es gibt mehrere Lieder eigentlich, die von den Mondinen gesungen worden sind, während dass sie gearbeitet haben. Das ist eine Art italienische Spirituals, fast aus halt Panda, eben zu den Liedern, die bekannter sind, die Sklaven oder dann eben schlecht bezahlte schwarze Lohnarbeiter auf der Baumwollfelder in Amerika gesungen haben. Und in Italien gibt es eben die Lieder der Mondine, die waren allerdings nicht religiös, so wie die Spirituals, sondern hatten sehr oft sehr markante revolutionäre, soziale, politische Inhalte. Und in diesem Lied La Lega geht es eben um Entschlossenheit und Zusammenkämpfen. La Lega ist die Vereinigung. Das heißt, weil wir wollen die Freiheit, für uns, für unsere Kinder und so weiter, dann schließen wir uns zusammen und kämpfen. Und der Grund, warum es diese Freiheit nicht gibt, ist, dass es diese Entschlossenheit noch nicht gibt und dass es Streikbrecherinnen gibt, die mit dem Boss zusammenarbeiten, und mit denen sollten wir eigentlich weg. Ja, also auch ein Lied eben von kämpfenden Frauen.
Ja, die Beschäftigung mit Geschichte gilt vielen ja als eher langweilige oder trockene Sache, dass dem nicht notwendigerweise so sein muss, haben, denke ich, die zwei Geschichten aus der Geschichte gezeigt. Es gibt so viele Dinge, die entweder gar nicht bekannt sind, die halt in irgendwelchen Archiven zwar vielleicht dokumentiert sind, aber von denen so gut wie niemand etwas weiß, und viele andere Dinge, die zwar schon bekannt wären oder sein könnten, aber halt nicht weitergegeben werden. Denn ja, Geschichtsschreibung ist natürlich auch ein Herrschaftsmittel und wird dementsprechend auch verwendet. Dass diese Kämpfe für ein besseres Leben, für Freiheit natürlich eine lange Tradition haben, ist eine Sache, dass sie weitergehen ebenso. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung, wo wir ein paar Texte zu Griechenland gerne vorlesen möchten.
So, in Griechenland heutzutage wird, also verwenden wir so ein Klischee, Geschichte geschrieben. Also die Leute haben genug von Gewalt seitens der Polizei, von der Abbau des Sozialstaats in diesem Sinn, vom Welfare State, von Neoliberalismus, von die Menge von Sachen, die wir überall in Europa oder in der Welt erleben.
Und vor allem auch von der Ohnmacht dem gegenüber.
Und der Ohnmacht gegenüber, und gehen auf der Straße und tun was dagegen, tun eigentlich sehr viele unterschiedliche Sachen dagegen. Was wir hier mitbekommen durch die Linse der Medien, ist nur ein sehr kleiner Teil von was dort gemacht wird. Weil leider ist es so, immer der einzige Weg in der Zeitungen zu kommen mit einer Demo, ist, wenn es auf der Demo irgendwelche Krawall gab. Das ist das genau dasselbe hier, sonst kann es so groß sein, wie du willst. Das
Feuer wird verschwiegen. Ist besonders reizvoll.
Genau.
Feuer wirkt besonders
genau.
gut.
Genau, also das können tausende Leute irgendwie was machen, aber die Medien verschwiegen es. Und der einzige Grund, warum es jetzt geschrieben wird über was in Griechenland passiert, ist, dass es eben auch so schrecklich ist, was die Leute dort tun und bla bla bla.
Und der Tourismus bricht ein.
Genau.
Und das Ansehen Griechenlands im Ausland. Im Ausland.
Glücklicherweise gibt es auch unabhängige Medien aus dem Internet, andere Radios, die auch die Informationen weitergeben, die von dort kommen. Und wir versuchen jetzt ein paar eben Texte zu lesen, die entweder von Griechenland kommen oder von Leuten, die vielleicht zweisprachig sind und haben Informationen dort gesammelt und auf Deutsch dann veröffentlicht. Ja, falls die Leute interessiert sind, gibt es zum Beispiel dann auf Indymedia Österreich ein paar Artikeln, wo es dann weiter gelinkt wird zu Blogs,
gibt, ja.
Die wirklich geöffnet worden sind, um Informationen von Griechenland zu veröffentlichen. Also wir fangen an mit einem Text vom 6. Dezember. Es heißt Griechenland, Aufstand hält an. Während die kommerzielle Tagespresse ihr Interesse an den Ereignissen in Griechenland zu verlieren scheint, gehen dort die Unruhen und Proteste sowie Besetzungen von Schulen, Rathäusern, TV- und Radiostationen unvermindert weiter. Zunehmend werden auch ganz konkrete politische Forderungen laut oder sie erreichen langsam den deutschen Sprachraum. Die Beteiligten selbst und laut Umfragen auch das Groß der griechischen Bevölkerung sprechen nicht mehr von spontaner Wut und Trauer, sondern sehen die Ereignisse als einen Volksaufstand. Die Ereignisse bleiben jedoch für Beobachtenden im Ausland schwierig einzuschätzen. Zwar haben die heftigen Straßenkämpfe etwas an Intensität verloren, doch die Straßenproteste in verschiedenen griechischen Städten halten an und immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Verändert hat sich auch die hier wahrnehmbare Zielgerichtheit der Proteste. Viele der Aktionen haben ihren Ausgang vor Polizeistationen, Gerichten und Gefängnissen, um dort Solidarität mit den Festgenommenen zu bekunden und um gleichzeitig gegen die Polizei zu demonstrieren. Teilweise wurde gar die gänzliche Entwaffnung der Polizei gefordert. Demonstriert wurde aber auch vor dem Gefängnis, in welchem der Todesschütze in Untersuchungshaft saß, so dass dieser verlegt werden musste. Es geht eben hier um diese Polizist, der junge Alexis vor 10 Tagen jetzt umgebracht hat. In verschiedenen Stadtteilen Athens haben sich lokale Initiativen gebildet, um die Proteste zu koordinieren und gemeinsame Forderungen zu formulieren. So war für heute eine Versammlung vor der Polizeihauptwache von Exarchia angekündigt. Dies mit der klaren Forderung, dass die Polizei den Stadtteil verlassen müsse. Ähnliche Demonstrationen wurden auch den Stadtteilen Brahami, Sepolia, Petralona, Nea Ionia und Daphne gemeldet. Gestern Montag, den 15. Dezember, demonstrierten Schülerinnen und Studentinnen in Form eines Sit-ins vor einem Polizeihauptquartier in Athen. Der Protest sei zunächst friedlich verlaufen, eskalierte dann aber. Mehrere Augenzeugen berichteten, dass die Polizeikräfte versucht hätten, die Blockade aufzulösen. Dies mittels einem weiteren Einsatz von Reizgas, was dann zum Aufflammen neuerlicher Zusammenstöße geführt habe. Weiteren Berichten war zu entnehmen, dass es im Zuge dieser Zusammenstöße zu mehreren brutalen Übergriffen auf Schülerinnen gekommen war. Auch die Justiz beginnt allmählich sich einzuschalten. Gestern Montag wurden erste Inhaftierte, welche im Verlauf der heftigen Krawalle von letzter Woche festgenommen worden waren, dem Haftrichter vorgeführt, was für viele Untersuchungshaft bedeutete. In ersten Schätzungen, welche mittlerweile auch einige Tage alt sind, ist die Rede von mehr als 200 festgenommenen und über 70 verletzten Personen seit Beginn der Proteste am 6. Dezember. Offensichtlich ist es das Bestreben der Justiz mit einer Nulltoleranzlinie und harten Entscheiden der überforderten Polizei unterstützend beizustehen, um so mit Abschreckung den Wind aus den Protesten zu nehmen. Dies wird auch durch eine Aussage eines Richters bestätigt, der bei der Untersuchungsanhörung in Kozani gesagt haben soll: Die Polizei kann sich nicht länger mit euch auseinandersetzen, also werden wir das tun.
Der Bericht zum Tathergang und den Umständen der Erschießung von Alexis Grigoropoulos, welche die Revolte ausgelöst hatte, wird noch immer unter Verschluss gehalten. Griechische Medien spekulieren, dass dies aus Angst vor neuerlichen schweren Unruhen geschehe. An die Öffentlichkeit gelang bislang nur, dass ein ballistisches Gutachten bestätige, dass die Kugel abgelenkt worden sei. Dies wurde bisher aber nicht bestätigt. Dieser Darstellung widersprechen mehrere Augenzeugen der Tat noch immer. Darunter auch ein Freund von Alexis, der mit ihm bis zum Zeitpunkt dessen Todes unterwegs gewesen war und miterlebt hatte, wie der Polizist gezielt auf Alexis geschossen habe, wie er in einem Interview am Sonntag gegenüber der renommierten griechischen Zeitung Eleftherotypia bestätigte. Aussagekräftig ist jedoch auch, dass mittlerweile selbst der griechische Staatspräsident von Mord spricht. Die gesamte Situation lässt das für die amtierende konservative Regierung zusehends heikel werden. Laut einer Umfrage der Tageszeitung Kathimerini stuft die Mehrheit der befragten Griechinnen die Proteste mittlerweile als Volksaufstand ein. Weitere Umfragen legen dar, dass bei nun abgehaltenen Neuwahlen die Konservativen an die 5% hinter den Sozialisten liegen würden. Neuwahlen werden aber von der konservativen Regierung weiterhin ausgeschlossen. Mittlerweile äußern Beobachterinnen die Befürchtung, dass sich die Ereignisse der 60er Jahre in Griechenland wiederholen könnten. So bringt es ein deutscher Gewerkschaftsaktivist mit familiären Bindungen nach Griechenland wie folgt auf den Punkt. In den 60er Jahren war die Situation schon einmal ähnlich gefährlich für die herrschende Klasse und sie beantwortete ihre Notlage mit einer 7 Jahre währenden Militärdiktatur.
Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. Se ríen de nosotros, miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apesto, suspesto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto, pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, las putas, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derecho, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es por ti, por mí, por todos.
Vereinigung der griechischen Lehrerinnen, Olme, spricht derzeit von 400 Schulen und dazu etliche Universitäten, welche von Schülerinnen und Studentinnen besetzt seien. Die Regierung ihrerseits bestätigt hingegen lediglich an die 100 besetzten Institute. In unzähligen Mitteilungen melden sich Besetzerinnen verschiedener Institute zu Wort und fordern darin die Fortführung der Proteste und formulieren klare politische Positionen. So auch Studentinnen der School of Economics and Business in Athen. Und jetzt ein Zitat. Morgen geht die Sonne auf und nichts ist gewiss. Und was könnte befreiender sein, als dies nach so vielen Jahren der Gewissheit? Eine Kugel vermochte es die triste Einöde dieser identischen Tage zu unterbrechen. Die Ermordung des 15 Jahre alten Jungen war der Moment der Loslösung. Ein Moment stark genug, um die Welt aus dem Kopf zu stellen. Eine Loslösung von dem beständigen Warten auf den nächsten Tag. Die Loslösung führte zum kollektiven Gedanken. Das war's. Kein Schritt weiter. Alles muss sich ändern. Und wir werden es verändern. Die Rache für den Tod von Alex werde zur Rache für jeden einzelnen Tag, an dem wir gezwungen waren, in dieser Welt aufzuwachen. Und was als so schwierig erschien, stellte sich als so einfach heraus. Das ist es, was passiert ist, was wir bewerkstelligt haben. Wenn uns etwas Angst macht, ist es die Rückkehr zur Normalität, weil in den zerstörten und geplünderten Straßen unserer arg so heilen Städte wir nicht nur die offensichtlichen Resultate unserer Rage sehen, sondern auch die Möglichkeit, endlich Leben zu beginnen. Uns bleibt nichts weiter zu tun, als uns einzurichten in dieser realen Möglichkeit der Umwandlung in ein lebendiges Experiment. Angefangen beim alltäglichen Leben, unserer Kreativität, der Kraft, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, der Macht, die Wirklichkeit nicht zu betrachten, sondern sie zu konstruieren, zu gestalten. Dies ist unser lebenswichtiger Raum. Alles andere ist tot. Bei mehreren Besetzungen von Radio- und TV-Stationen wurden solche Erklärungen verlesen und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Gerade heute wurde gemäß in die Medien Athen der staatliche TV-Sender NET von Aktivistinnen für einige Minuten besetzt. In deren Verlauf wurden Bilder von Studentinnen ausgestrahlt, welche ein Transparent mit der Aufschrift «Stop watching, everyone to the streets» in die Kamera hielten.
Eine Steigerung der Proteste in der politischen Dimension wird auch durch den Umstand der diversen besetzten Kommunal- und Stadtteilregierungsgebäude untermauert, welche nun teilweise schon mehrere Tage anhalten. So ist zurzeit, mir bekannt, also der Verfasserin oder dem Verfasser, die St. Dimitrios City Hall Athen, Alandri Old City Hall Athen, Ioannina City Hall in Ioannina und eine City Hall in Thessaloniki von Aktivistinnen besetzt. Englische Übersetzungen liegen mir leider bis anhin nur von der Besetzung in St. Dimitrios vor, was mir konkrete Aussagen über Hintergründe und Motive nur für diese Besetzung ermöglicht. Jedoch lässt sich auch die Besetzung des Regierungsgebäudes von Ioannina zumindest etwas einordnen, denn es wurde dort die schwarz-rote Fahne der Anarchistinnen gehisst. Seit der Besetzung des Regierungsgebäudes von Dimitros am 11. Dezember werden dort regelmäßige Volksversammlungen abgehalten. An der ersten Versammlung am 13. Dezember beteiligten sich an die 300 Menschen aus dem gesamten Stadtteil. Seither ist der Ort zu einem wichtigen Zentrum für Informationsaustausch, einem lokalen Treffpunkt und einem Raum für die Selbstorganisation der Bewohnerinnen des Stadtteils geworden. In der Einladung zu einer der ersten Versammlungen formulierten die Besetzerinnen ihre Motivation. Die Revolte hat uns einen Raum geöffnet, in dem wir uns endlich frei entfalten können. Als eine Fortführung der Revolte auf der Straße haben wir uns entschieden, einen Schritt vorwärts zu gehen und haben das Regierungsgebäude von Agios Dimitros besetzt, dies mit dem Ziel der Formierung einer Volksversammlung, die für alle offen ist. Die Besetzung genießt in der Bevölkerung eine gute Verankerung. Dies äußert sich nicht nur in der regen Beteiligung an den kommunalen Treffen, sondern auch in der Bereitschaft, sich an der Verteidigung des Gebäudes gegen Angriffe der Polizei zu beteiligen. Weiter haben sich auch die Angestellten zu Wort gemeldet. In einem Schreiben solidarisieren sie sich mit den Besetzerinnen und bekunden deren Unterstützung.
Jetzt gibt es ein paar Informationen, die ein bisschen neuer sind. Also das war ein Text vom 17., glaube ich. Also mittlerweile hat es noch mehrere Schulen, Universitäten, also sind mehr besetzt worden. Es sollten jetzt um die 600 sein. Es hat andere Aktionen gegeben. Am 19. hat es eine Großdemonstration wieder in Athen mit 15.000 oder 20.000 Menschen gegeben. Die Lehrerinnen und Professorinnen-Gewerkschaften haben sich mit den Aktionen solidarisiert und beginnen sich untereinander zu koordinieren. Die haben jetzt für 9. November 2009 einen gemeinsamen Aktionstag aufgekündigt. Und dieser Termin ist auch wichtig, weil am 9. Jänner 1991 wurde der linke Lehrer Temponeras in Patras von Faschisten erschlagen, als er versuchte, eine besetzte Schule zu verteidigen. also wo eben die Studentinnen es besetzt hatten.
Und die wurde dann von Faschisten angegriffen.
Und die wurde von Faschisten angegriffen und die haben ihn erschlagen. Und ich deshalb sieht man, es gibt immer Verbindungen auch in der Geschichte. Und eine sehr nette Aktion hat es auch gegeben und hier lesen wir vielleicht am paar Informationen dazu, nämlich wurde das Zentralgebäude der Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands, GSEE, von ausländischen Arbeiterinnen besetzt. Alle Arbeiterinnen haben aufgerufen zu einer Vollversammlung, was sie die befreite Gebäude genannt haben, über die Fortführung der Kämpfe zu entscheiden. Ein Transparent ist gezeigt worden mit dem Text. Angefangen von den sogenannten Arbeitsunfällen bis hin zu den kaltblütigen Hinrichtungen, Staat- und Kapitalmorden. Stoppt die Repression, sofortige Freilassung der Gefangenen, Generalstreik. Die Selbstorganisation der Arbeiter wird der Grabstein der Bosse sein. Unterschrift GSEE, die Anfangsbuchstaben bedeuten nun jedoch Vollversammlung der ausländischen Arbeiter. Und ein Text ist in verschiedenen Sprachen in Griechenland dann erschienen und an möglichst viele migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz Griechenland verteilt worden. Migrantische Kollegen, heute Morgen wurde das Zentralgebäude der GSEE von Betriebsgruppen und ausländischen Arbeitern besetzt. Die GSEE ist ein bürokratischer Apparat, der im Interesse der Regierung und der Bosse agiert. Momentan ist die GSE zentral eine befreite Zone der arbeitenden Bevölkerung. Wir rufen euch auf, gemeinsam mit uns über die Fortführung des Kampfes in der Vollversammlung, die heute Nachmittag um 18 Uhr stattfinden wird, zu entscheiden. Die Zeit ist reif, eure Meinung zählt, eure Stimme wird gehört werden. Und dann gibt es Informationen, dass die Gewerkschaftsbonzen also sauer über diese Besetzung waren und etwa 50 Bürokraten kamen dann am Mittag mit Bodyguards vorbei, um das Gebäude zurückzuerobern, verschwanden aber beim Anblick von hinzueilenden solidarischen Anarchistinnen aus der Wirtschaftsuniversität. Ja, wir haben noch ein paar Texte. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Schauen wir, ob es geht. Es gibt eigentlich Texte, die interessant sind, weil sie eben von Griechenland kommen, von Besetzerinnen von Schulen. Es geht leider nicht, ja. Okay, na gut, vielleicht spielen wir wieder ein Lied dann und dann machen wir weiter.
Estoy perdido en la ciudad buscando inspiración, buscando las palabras que den sentido a este flow. Ya no puedo ahogar el verso y quiero que la peña pueda romper las alambradas de este territorio en veda, así como se pueda escapar de esta sucia oscuridad que ciega el alma. Tanto puto silencio ha roto nuestra calma y ahora suenan las alarmas, ¿verdad? Y te alertan como destellan llamas en la trastienda de tu conciencia. Ya se iluminan las caras que tras las máscaras esconden un tiempo de vida real por conquistar. Corta el cable de alimento virtual, venga chavales, hora de despertar. El sueño del letargo eterno no nos podrá parar. Por eso cada frase es un cuchillo que esculpe la rima sobre esta base instrumental en la tarima. Abre bien los ojos, mirada al frente, mente despierta. Cinco de combate 24-7 en tu cabeza. Y esto no hay quien lo pare porque tiene fuerza. Ponemos razones y rabia sobre la mesa. Seguimos en la brecha, somos millones de sueños que golpean con fuerza. Somos el fuego y la palabra que apunta y dispara. Somos el verbo afilado que estalla en vuestra cara. Somos los nadie que quieren todo nada, que esculpen a pedradas, que sienten lo que dicen cuando hablan, que demuestran corazón en sus miradas y abren camino con la furia y el amor de un niño palestino. Calles de barrio que hablan, torcen la historia, preparan la batalla, piensan, sienten, disienten contra la lógica de lo evidente. Levantan barricadas desafiando a la muerte, cooperan mano a mano contra el mando, buscando, retando, conspirando, probando suerte. Subvierte ya tu mente, sube la temperatura en cuerpos de acero incandescente. Revuelta aquí presente, ideas elocuentes que eclipsan discursos de presidentes, que ganen las razones de los perseguidos y no de los perseguidores, anudando puños en el podio de los vencedores. Abre bien los ojos, mirada al frente, mente despierta, hip hop de combate 24-7 en tu cabeza. Y esto no hay quien lo pare porque tiene fuerza. Ponemos razones y rabia sobre la mesa, seguimos en la brecha, somos millones de sueños que golpean con fuerza. Somos el fuego y la palabra que apunta y dispara, somos el verbo afilado que estalla en vuestra cara.
That is right.
Ja, jetzt noch eine kurze Information. Es wurde im November in Wien jemand wegen Sprayens verhaftet.
Also Graffiti.
Graffiti, ja. Und zwar war das am 23. November. Er sitzt seither in U-Haft in der Josefstadt in Wien. Es wird ihm schwere Sachbeschädigung und versuchter Widerstand vorgeworfen. Und die Untersuchungshaft ist im Moment bis 9. Jänner verlängert worden. Es ist noch nicht klar, also es konnte noch nicht besprochen werden mit ihm, ob er seinen Namen veröffentlicht haben will. Also das heißt, Briefe schreiben und so weiter, gibt es noch keine konkreten Infos. Es wäre aber schön, das nicht zu vergessen, und es kommen hoffentlich demnächst genauere Infos, vielleicht auf Indie Media oder so schauen. Repression hat viele Gesichter, Solidarität auch, das verbunden mit einem Gruß an Gefangene.
Ja, und einfach ein Statement, dass es hier auch um einen Genosse, ein politischer Gefangener in dem Sinn geht. Dass Sachbeschädigung ist die Werbung der Gewister, die an jeder Wand pickt, und nicht irgendwelche politische Parolen, die geschrieben werden. Und deshalb, falls du uns hörst, ja, viel Kraft. Ja? Okay. Das war es für heute mit der Sendung. Leider könnten wir nicht alle Texte lesen, die wir wollten. Wer die Möglichkeit dazu hat, vielleicht findet etwas auf Indie Media. Wer nicht, es gibt ein nicht schlechtes Artikel im Augustin, der heißt Wien muss Athen werden. Und das ist mutig. Das ist mutig und das stimmt, ja. Ja, und eigentlich ist mir jetzt eingefallen eine andere Aktion, die heute oder gestern passiert ist, und das sollte erwähnt werden, so als Weihnachtsgeschichte. Also vor einer Woche oder so ist der größte Baum von, glaube ich, Thessaloniki angezündet worden. Ja. Gestern ist in Athen der große Baum einfach mit Müll beworfen worden. Also anstatt leuchtende Kugel gibt es Müll auf dem Baum, und das die Message-Nachricht dazu war, das ist die Nachrichten, dass ihr verdient habt, also an die Mächtige, an die Herrschenden und so weiter. Also ciao für heute. Von meiner Seite viel Kraft für 2009, aber natürlich gibt es noch nächste Woche andere Leute, die eine